Ja, ich sitze jetzt hier mit Karl-Heinz Heggen. Er ist Unternehmensberater im Bereich Gesundheitswesen. Und wie stelle ich mir denn das vor, freie Software in der Medizin?
Ja, gute Frage. Ist natürlich so, dass freie Software, da denkt erstmal jeder daran, da muss das letzte Bit, was ich da programmiert habe, jetzt so auch wirklich frei zu sehen sein. Aber das bedeutet viel mehr. Freie Software in der Medizin bedeutet auch frei von Einflüssen. Frei von Einflüssen zum Beispiel von Pharmaindustrie. Frei von Einflüssen von Großkonzernen. Frei von Einflüssen, die einfach den Mediziner vielleicht daran behindern, dass er seinen Patienten genauso bedient, wie er das eigentlich von der medizinischen Grundeinstellung her tut. Sollte. Er wird in irgendeiner Weise vielleicht durch den Einsatz von nicht-freier Software so manipuliert, dass es ihm irgendwann unangenehm ist in seiner Arbeit. Und deswegen ist für uns wichtig, der Mediziner muss reinschauen können in seinen Quelltext, auch wenn er das nicht selber kann, dann hat er eben vielleicht einen Spezi, der es kann. Aber er muss die Möglichkeit haben, auch seine Daten wirklich bis ins Letzte erkennen zu können. Und die Sache ist für uns so eine Aufgabe geworden, weil wir merken, wenn diese freie Bewegung nicht Fuß fasst, dann kommen wir wirklich in eine gesellschaftspolitische Gefahr. Und die wollen wir einfach erkennen, abwenden. Und das Problem ist, einfach zu wenige Leute erkennen, dass die Gefahr überhaupt da ist. Und deswegen stehen wir jetzt zum dritten Mal auf der Linux World. Wir sind auf dem Linux Tag aktiv gewesen und sagen also zum dritten Mal jetzt, wir stehen für den Begriff freie Software in der Medizin.
Es gibt ja auch so ein Linux, so ein Gesundheitsforum, auch hier jetzt auf der Messe. Was ist da? Wie seid ihr da auch aktiv?
Ja, im Gesundheitsforum hatten wir einmal aus dem klinischen Bereich, hatten wir das Care2X. Das ist also ein Projekt, völlig freies Projekt im Klinikbereich. Dann hatten wir von unserer Firma drei Vorträge, die also da gezeigt und dargelegt haben, wo wir eigentlich wirklich hingehen möchten. Es ist also so, dass wir sowohl einen freien Abrechnungskern für Software, also für Arztpraxen herstellen, wie auch freie Oberflächen herstellen, wo also die Arztpraxen selber auch sagen können, wie die Oberflächen und das Handling der Dinge aussehen soll.
Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was gibt es denn noch für Programme? Also wie stelle ich mir das jetzt vor? Was ist das genau für ein Programm? Was macht das? Was gibt es für vielleicht Konkurrenzprodukte? Also was setzen die Unternehmen überhaupt ein? Was brauchen die?
Ja, also die Unternehmen setzen also bundesweit, gibt es also etwa 60.000 Arztpraxen. So, und von 60.000 Arztpraxen sind also ungefähr 65% bei einem einzigen Konzern. Das heißt also, ein einziger Konzern hat also nach und nach alle Firmen so weit aufgekauft, dass von diesem Konzern die Programme eingesetzt werden. Ist im Endeffekt nicht schlecht, weil die Programme sind verdammt gut. Nur hat irgendwo den Nachteil, dass eben Programme, die zum Beispiel für die Kommunikation später für die Gesundheitskarte wichtig sind oder die Kommunikation zwischen Arztpraxen, ja, die läuft im Endeffekt über eine Firma, die nennt sich dann Telemed, und diese Telemed-Firma gehört zum Beispiel diesem Konzern. Das heißt im Endeffekt, dass also ein Konzern mit einer Marktstellung von 60 bis 70% der Arztpraxen mit der Datenübertragung in der Kontrolle hat. Und wenn man dann überlegt, kommt vielleicht dann auch noch die Kontrolle über die Pharmaindustrie her, weil dieser Konzern hat zum Beispiel vor kurzem die Arzneimittelliste IFAB, die bis dahin ein völlig selbstständiges Ding war, aufgekauft. Das heißt also, eine der letzten Arzneimittellisten für die Ärzte gehört jetzt auch diesem Konzern. Und das ist eine Machtkonzentration, die also mir als freier Unternehmensberater einfach die Aufgabe gibt, da muss ich irgendwo einen Gegenpol zu setzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein freies Abrechnungsprogramm, wo der Arzt die freie Software, also diesen Quelltext auch wirklich bekommt, wo er reinschauen kann. Das ist zugelassen, das ist also zugelassen in der Medizin, das heißt Compromed. Dieses Compromed ist ein Abrechnungskern, der dann mit freien Projekten zusammenarbeitet. Freie Projekte sind zum Beispiel multitux.de, meditux.de, dann gibt es ein freies Projekt weltweit, gnumed.de. Das sind also alles Menschen, die weltweit und in Deutschland für diesen Begriff freie Software in der Medizin arbeiten.
Du hast gerade schon die Gesundheitskarte angesprochen. Ich meine, die kommt ja so oder so. Wie sieht es da aus? Unterstützen die Programme das schon?
Also der Witz ist der, Gesundheitskarte, da weiß im Endeffekt mancher Politiker noch nicht mal, was damit anzufangen. Also es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal die Gesundheitskarte, wo die möglichen Daten des Patienten, die privaten, einfach festgehalten sind, wie sie auch heute schon auf der Krankenkassenkarte festgehalten sind. Völlig klar. Jetzt ist aber eine zusätzliche Sache, dass man also Rezepte draufbringen will und so weiter, dass also Daten auf der Karte gespeichert werden. Dieser Sachverhalt wäre völlig in Ordnung und kein EDV-Mann würde dagegen Sturm laufen, der Sicherheitsbedenken hat. Aber es geht einen Schritt weiter und das ist das Problem. Diese Gesundheitskarte soll im Endeffekt dazu dienen, dass also serverbasierte Informationszentren mit dieser Gesundheitskarte als Schlüssel so gefüttert werden, dass also egal, wo der Patient ist, wenn man seine Daten abrufen will, die sind zentral gespeichert. Und wenn die dann zentral so gespeichert werden, dass sowohl Krankenkassen, politische Institutionen, dass vielleicht Konzerne oder wer auch immer, aus welchem gesetzlichen Beschluss das irgendwann möglich sein wird, hat man erlebt, wenn man jetzt Toll Collect auf der Straße überlegt, was da also für Lücken auf einmal auch auftauchen, dass man sagt, ja, eigentlich könnte man ja auch den Verbrecher mit dem Tipp fangen. Ja. Und wenn jetzt der Betriebsarzt einer großen Firma die Möglichkeit hat, also zentrale Daten anzusehen, aus welchem Grund auch immer, ja, dann ist das für mich also die Gefahr einer Kulturrevolution praktisch, die aber kein Mensch erkennt. Da, die ganzen Schafe laufen drauf los, keiner erkennt sie, keiner tut was dagegen, aber man muss einfach drüber reden. Und das ist unsere Aufgabe.
Ja klar, ich meine, an sich eine schöne Sache, dass man, wenn Rezepte drauf gespeichert werden, wird ja Papier gespart und so, den Teil ist ja noch klar, aber dann kann ja, wenn ich jetzt bei drei verschiedenen Ärzten bin, jeder sehen, was ich mit dem anderen Arzt quasi bespreche. Jetzt mal abgesehen davon, dass vielleicht noch irgendwelche Konzerne oder sowas drauf zugreifen können.
Ja, also natürlich hat die zentrale Speicherung sowohl Vorteile wie Nachteile. Also wenn ich den Vorteil sehe, dass ich natürlich keine doppelten Untersuchungen brauche, wenn ich den Vorteil sehe, dass ich also irgendwo auch mit einem Mediziner nicht eine Stunde reden muss, damit der erstmal sehen muss, was alles gewesen ist, dann ist das ein Vorteil. Aber der lässt sich mit anderen Modellen erreichen. Wenn der Patient zum Beispiel irgendwo einen Datenträger hat, ob das jetzt USB oder eine kleine CD oder was auch immer ist, oder wenn es möglich ist, dass der Hausarzt, der das eigentliche Hauptvertrauen eines Patienten besitzt, einen Datenzugriff von extern irgendwo ermöglicht mit seinem Einverständnis, wenn man ihn auf der Praxisebene kontaktiert. Es gibt also da andere Modelle wie die Gesundheitsakte. Die Gesundheitsakte bedeutet, dass also die Akte auf einem zentralen Server liegt. Und das macht Angst. Die Gesundheitskarte aber so zu benutzen, dass die Daten dezentral oder beim Hausarzt nur abrufbar sind, das wäre eine sinnvolle und richtige Maßnahme. Und dann kann auch im Notfall irgendwo einem Patienten geholfen werden, weil die Daten sind dann im Zugriff auf seinem Datenträger oder notfalls bei dem Hausarzt. Also diese Sache muss so weit gehen, sowohl der Patient wie der vertraute Hausarzt, die müssen praktisch die Datenhoheit über die Daten haben und nicht irgendwelche unkontrollierbaren Ebenen. Also das wäre das absolut Notwendige. Und da ist aber die Politik und die Interessen und die Gruppen, die da ein ganz klares Gegeninteresse haben, die sind also da wirklich so am Ball, dass sie sagen, die zentrale Datenspeicherung ist für uns wichtig. Und das macht mir persönlich Angst.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema. Ihr habt eine Stiftung gegründet. Was macht die genau? Wie heißt die?
Ja, die Stiftung heißt einfach Compromed Stiftung. Die ist in Gründung, weil also die Leute, die da mitmachen dürfen, sollen, möchten, die sollen auch selbst bestimmen im Anfang, wie diese Stiftung auszusehen hat. Das heißt, die ist also im Notariatsebene besprochen, diskutiert und die läuft so ab, dass unser Programm Compromed in diese Stiftung eingebracht wird. Dass dann sämtliche Leistungen, die durch den Erlös dieses Programmes Compromed zurückfinanziert werden, dass die in diese Stiftung einfließen. Und egal, ob das jetzt 100 Anwender oder 100 oder 1000 Anwender werden, es wird dann im Rahmen der Stiftung gewährleistet sein, dass also eine solche Stiftung weder aufgekauft werden kann durch große Konzerne, noch kann sie also irgendwo, sagen wir mal, ihren Zweck ändern, weil eine Stiftung ist unabänderlich, egal wie lange ich da lebe oder was, oder wer mir wie viel Geld bietet, die Stiftung hat ihren Zweck. und da kann man nichts mehr dran ändern. Und da haben wir also lange, lange überlegt, wie man eine Sicherheit für Arztpraxen, für Anwender schaffen kann, dass also wirklich eine Arbeit in eine freie Lösung reingesteckt wird und dann garantiert werden kann, dass diese Lösung nicht aufgekauft wird. Und das ist so im Moment die einzige, der einzige Weg, den wir sehen, der das garantiert. Wenn jetzt irgendeiner, der zuhört, eine bessere Idee hat oder sagen würde, ich kenne da noch einen Weg, um Gottes Willen, bitte info@compromet.de, informiert uns und macht mit und stellt Fragen. Dann gibt es zum Beispiel Diskussionsforen für die medizinischen Leute unter Ihnen, das ist www.facharzt.de. Dann gibt es unsere Webseite www.multidata-gmbh.de, wo man sich informieren kann. Und da sind dann die Links auf die weitergehenden Foren und Möglichkeiten der Mitarbeit angegeben. Bitte, bitte macht mit, damit man nicht nur Angst haben muss vor Entwicklungen, die wir selber nicht beeinflussen, ob schon was heute noch könnten. In 2-3 Jahren können wir es vielleicht nicht mehr.
Wie sieht es denn überhaupt mit der Verbreitung aus? Also gibt es irgendwelche Zahlen, wie viele Leute das einsetzen schon?
Ist also so, dass Linux an sich wird also in etwa 4.000 Arztpraxen in Deutschland eingesetzt. 4.000, 5.000 Arztpraxen setzen Linux ein. Dann gibt es jede Menge Abrechnungsprogramme, die also schon unter Linux laufen, die rein unter Linux programmiert sind. Das sind also nochmal so ungefähr 1.000, 2.000 Anwendungen. Dann gibt es Abrechnungsprogramme wie Arztpraxis Wigan zum Beispiel, APW, die auch rein unter Windows und Linux laufen und die also hier auch bei uns mit am Stand stehen. Dann gibt es unser Programm Compromet, was einige hundert Interessenten hat, die damit arbeiten, und dann gibt es also dann die Oberflächen, die dazu entwickelt werden und die, wo sowohl im Klinikbereich wie im Praxisbereich spezielle Anwendungen dazukommen. Ja, und dann gibt es die Gruppe GNUMED, www.gnumed.de, die also das internationale Projekt Dokumentenmanagement, freies wissenschaftlich fundiertes Dokumentenmanagement in der Medizin, praktisch seit Jahr und Tag pflegen. Das sind zwei junge Ärzte, die also ganz begeistert da mitarbeiten seit Jahren, und die machen die Oberfläche für ihre Sache und wir liefern wieder für die den Abrechnungskern Compromet. Das heißt, wir arbeiten mit 3-4 Projekten zusammen, liefern die freie Abrechnungskernsoftware, und die anderen freien Projekte arbeiten mit uns so zusammen, dass wir die Schnittstellen gegenseitig so definieren, dass das eben richtig vernünftig zusammen harmoniert. Dass der Arzt im Endeffekt, wenn er schon denn dann diese, ja, wie sage ich mal, diese gesellschaftspolitische Entscheidung trifft, dass er also wirklich freie Software einsetzen will, dann darf das ja nicht heißen, er hat dadurch einen arbeitsmäßigen Nachteil, sondern er muss im Endeffekt einen Vorteil haben. Dass die freie Software billiger wäre, um Gottes Willen, das ist nicht der Grund, freie Software einzusetzen. Der Grund, freie Software einzusetzen, ist nach meinem Dafürhalten, dass wir also wirklich die offene Struktur erkennen und damit arbeiten und dass wir also einen Gegenpol zu kommerziellen Großkonzernen setzen. Dass also die Mitarbeiter der freien Software genauso honoriert werden müssen und dass Leute, die für eine Compromet-Stiftung arbeiten, natürlich auch irgendwo leben müssen, das ist völlig klar. Und da steht eine vernünftige Leistung mit einer vernünftigen Honorierung dahinter.
Wenn ich jetzt sage, ich würde euch gern helfen, ich bin Softwareentwickler, ich habe Lust, bei dem Projekt mitzumachen, weil ich das gut finde und vor der Gesundheitskarte vielleicht auch so ein bisschen oder vor der Datenspeicherung, zentralen Datenspeicherung ein bisschen Angst habe, wohin kann ich mich wenden und wie kann ich mitmachen?
Ja, also ich würde einfach dann mal auf die interessanteste Seite dafür gehen, das ist die www.multitux.de. Und da ist der Christian Hack. Das ist ein ganz junger Diplom-Informatiker, der also wirklich ganz begeistert meine Idee aufgegriffen hat und sie hoffentlich weiterführen wird. Und dieser Christian Hack, der wird also, wenn er eine Mail von dir kriegt, wird er sie beantworten und würde also sich darüber freuen, weil wir haben also Oberflächen, ob die mit Qt4 sind, ob die mit anderen, ob die reine Office-Oberflächen sein werden, ob die zum Beispiel mit GTK entwickelt werden. Also wir brauchen wirklich jede Menge Hilfe bei diesem freien Projekt.
Gut, dann vielen Dank. Das war Karl-Heinz Heggen, Gründer der Promet-Stiftung. Ja, vielen Dank.